Heute spreche ich mit Marco Grosch, eingeschätzter Biohacker und zwar genau genommen der Minimalist-Biohacker. So ist er bekannt auf den sozialen Medien. Man trifft ihn auch auf vielen Events und er spricht immer über seinen Ansatz des Biohackings, wie man ihn mit Minimalismus verbindet. Warum ist das wichtig? Man kann ganz, ganz viele Dinge tun. Man weiß aber manchmal gar nicht, gerade wenn man mit Biohacking anfängt, was ist denn jetzt das wirklich Wichtige? Und darum kümmert sich Marco und er zeigt uns, wie man diesen Ansatz zu verstehen hat. Mega coole Story auch, wie er dazu kam. Viel Spaß beim Hören.
Willkommen im Power Through Nature Podcast. Hier geht's um deine maximale Energie, dein maximales Wohlbefinden und dein größtes Potenzial. Und das alles durch die Kraft der Natur, getreu unserem Motto Power Through Nature. Erfahre mehr über Vitalpilze, Biohacking und Wellbeing. Lass dich inspirieren von motivierenden Geschichten zu Transformation und Ganzheitlichkeit aus jahrtausendealten Traditionen bis hin zu modernster Forschung. Wir sind Smains und es beginnt mit dir.
So, herzlich willkommen Marco. Wie geht's dir?
Alles bestens soweit. Und bei dir?
Auch sehr gut, denn ich freue mich schon riesig hier auf das Gespräch. Wir kennen uns ja schon länger. Ich glaube schon, als wir angefangen haben, hast du schon unsere Sachen so ein bisschen getestet. Wir waren schon ein, zwei Mal im Gespräch. Deswegen mega gut, dass wir heute auch mal das Thema Biohacking an sich da haben. Wir verwenden den Begriff ja immer, du stehst sozusagen dafür. Deswegen mega gut. Vielleicht kannst du mal in zwei Sätzen für die Leute, die es jetzt noch gar nicht gehört haben oder damit nichts anfangen können, erklären, was ist denn jetzt überhaupt Biohacking?
Ja, beim Biohacking geht es eigentlich darum, sich selbst besser kennenzulernen, den Körper besser kennenzulernen und den Geist und dann interne und externe Faktoren so zu beeinflussen, dass es uns halt besser geht. Also es ist immer gewissermaßen auf unsere Gesundheit und unser eigenes Wachstum ausgelegt.
Okay, sehr cool. Also das ist ja auch genau das, wofür wir so ein bisschen stehen wollen, das natürliche Biohacking mit der Kraft der Natur. Darum geht's heute ja auch. Jetzt bist du Biohacker, aber wahrscheinlich ist es so, dass du vor ein paar Jahren, als du das noch nicht kanntest, kein Biohacker warst in dem Sinne. Wie bist du da drauf gekommen? Wie war die Geschichte dahin?
Ja, letztendlich ist das so, ich habe schon lange immer was gemacht, also im Bereich Training und auch geschaut, dass ich gesund esse und so weiter. Also schon in Jugendjahren eigentlich. Und dann kommt man halt langsam in die Jobwelt. Man studiert, der Druck erhöht sich irgendwie, der Lifestyle wird ein bisschen ein anderer. Und bei mir war es dann so, dass ich sehr viel auf Reisen war, im Job sehr, sehr eingespannt. Und dann war ich einfach sehr oft krank. Und zwar so, dass ich halt 2 bis 4 Mal im Jahr einfach Antibiotika nehmen musste. Das war einfach so ganz normal für mich damals. Und ich habe das auch nicht so sonderlich hinterfragt, weil die Ärzte auch gesagt haben, ja, du bist halt gestresst. Du hast halt einen anspruchsvollen Job und so weiter. Beruhig dich mal so in die Richtung. Und ich habe mir gedacht, hey, das gibt's doch nicht irgendwie. Ich kenne doch Leute, die haben eine Familie, die haben noch ein Unternehmen, die haben doch wesentlich mehr Stress als ich im Leben. Das kann doch nicht sein, dass es mir ständig schlecht geht und denen eigentlich super gut, obwohl ich ja versuche, schon alles richtig zu machen. Und nachdem dann quasi der letzte Experte und Spezialist und HNO und was er sich auch noch gesagt hat, ja, da kann man nichts machen, habe ich halt entschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen und habe dann gegoogelt, was kann ich selber machen, wie kann ich selber meinen Gesundheitsstatus überprüfen und feststellen. Und da kam dann so als Antwort so die Biohacking-Bewegung, ursprünglich ja so aus den USA raus entstanden. Und die hat mir einfach wirklich extrem geholfen, meinen Körper einfach wieder kennenzulernen, zu merken, wann kann ich Gas geben, wann muss ich Pause machen, was sind denn die Werte, auf die man schaut. Und so habe ich nach und nach die Kontrolle zurückgewonnen und Gott sei Dank muss ich auf Holz klopfen, aber bin auch nicht mehr krank oder nie mehr so wie vorher, habe seitdem nie mehr Antibiotika nehmen müssen, fühle mich fit, habe jetzt mein eigenes Unternehmen, habe auch Familie, kann jetzt alles machen, wovon ich früher eigentlich nur geträumt habe.
Ja, mega. Das ist im Prinzip auch genau der Weg, den wir gegangen sind. Wir hatten damals, so vor 5, 6 Jahren haben wir ja unsere erste kleine Firma so gegründet und dann hatten wir das Studium nebenbei, Nebenjobs. Dann waren wir in der Agentur. Christian hat eine Lehre gemacht, also der Kopf ist auch fast explodiert. Das Stresslevel war auf Anschlag. Und da kam so auch aus dieser Persönlichkeitsentwicklungsschiene, haben wir dann auch diese Biohacking-Szene wahrgenommen. Und ähnlich wie du wollten wir dann auch die Eigenverantwortung halt dafür übernehmen, wie kann ich jetzt mehr Leistungsfähigkeit haben, wie werde ich nicht krank, etc. Und da ist auch für uns ein ganz neues Universum aufgegangen. Deswegen sehr, sehr cool, dass es bei dir dann sehr ähnlich. Und vielleicht nochmal für die Leute, die gerade zuhören und zusehen, was hattest du denn da für Krankheiten, wo du Antibiotika nehmen musstest?
Das waren bei mir wirklich immer, und es ist auch heute noch so, wenn ich was habe, immer Hals-Nasen-Ohren-Probleme. Mhm. Also wirklich, das startet bei mir grundsätzlich da. Ich habe erst mit 18 und mit 18 dann meine Mandeln rausbekommen. Also hier war immer schon Baustelle bei mir. Aber das sind auch kleinere, also das war dann immer das, wo wirklich Antibiotika auch drauf musste, bakterielle Infektion. Aber das sind auch viele kleinere Dinge, einfach so Sachen wie mal Verdauungsprobleme zu haben oder vor allem, wenn viel Stress da ist, dass man sich da einfach nicht sicher fühlt. Quasi auf Reisen, wenn man plötzlich ein Hungerloch bekommt, also wirklich so einen Heißhunger bekommt, keine Energie mehr hat, am Morgen nicht fit ist, am Abend nicht so gut einschlafen kann. Das sind alles so kleine Symptome, wo man aber halt natürlich, wie wir Menschen halt sind, erst sehr, sehr spät dann letztendlich reagiert und wirklich versucht, was selbst daran zu ändern.
Und wenn wir jetzt mal so zurückschauen, dann wann war das so ungefähr? Also wann hast du den Entschluss gefasst, das zu ändern und dich da reingefuchst?
Also das war so ungefähr 2015, 2016, wo ich so gesagt habe, boah, jetzt ist irgendwie fertig. Also jetzt habe ich so die Nase voll, so wie es läuft. Aber wirklich erst 2017 ging es dann voll los. Das war nämlich das Jahr, wo meine Mama gestorben ist an Lymphkrebs. Und okay. Das war für mich so der Moment, wo ich, also das, ja, das kann man jetzt quasi ausbreiten, wie man will, aber es war wirklich so, wo ich gesehen habe, nicht immer können Experten dir auch helfen. Also Ärzte, so wichtig sie sind und so genial, wenn man was hat, sie können auch nicht jedes Problem lösen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man schon selbst vor der Krankheit proaktiv an das Thema rangeht und Selbstverantwortung übernimmt. Und da hat's mich dann wirklich nochmal komplett zerlegt. Und das war wirklich, also als sie gestorben ist, war ich ein paar Tage später wieder am Trainieren, einfach um das zu verarbeiten. Aber das war einfach nur dumm. Also in dem Moment hätte ich einfach ruhen müssen. Und das wusste ich aber nicht. Ich habe einfach die Signale meines Körpers halt nicht mehr gehört. Das war mir egal quasi. Und das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ich kann jetzt so weitermachen und dann ist das wahrscheinlich kein so tolles, langes Leben oder ich mache jetzt wirklich was und habe dann jeden Tag die Energie und weiß quasi auch, wann mal Schluss ist. Und das war so für mich so der Breaking Moment, wo ich gesagt habe, okay, das gehe ich jetzt Vollgas an und habe mich dann richtig reingestürzt. Ja.
Das ist natürlich ein krasser Moment, das kann man wahrscheinlich gar nicht nachvollziehen, wie auch mega krass auf jeden Fall dann. Das war der Wendepunkt und jetzt sind ja nochmal so 7 Jahre oder seitdem 5 Jahre vergangen. Was waren dann Dinge, die du identifiziert hast, vielleicht auch für Menschen, die auch ähnlich immer Antibiotika zum Beispiel nehmen müssen, die du dann gemacht hast, die dann vielleicht am Anfang schon ein bisschen eine größere Besserung gebracht haben, im Gegensatz zu Sachen, die vielleicht nicht geholfen haben? Was waren da so Steps?
Ja, das ist eine super Frage. Also es ging eigentlich wirklich damit los, den Körper kennenzulernen. Und das empfehle ich eigentlich immer, wie ich es halt auch gemacht habe, über 2 Schritte. Das eine ist quasi, du analysierst mal deinen Status quo, weil letztendlich ist deine DNA, wie du aufgebaut bist, wie du aufgewachsen bist, deine Vorfahren quasi, deine Oma, Uroma, dann aber auch die Prägungen, die du bekommen hast während deiner Erziehung und die Vorgaben, Richtungen, Wertvorstellungen. Am Ende ist das Fundament, auf dem alles aufbaut. Das ist auch was, wo du nicht von heute auf morgen einfach ändern kannst. Und deshalb finde ich es so wichtig, da mit Tests und Analysen herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was braucht mein Körper? Was schadet ihm? Und da haben wir halt jetzt den Vorteil, und deswegen gibt's ja auch die Biohacking-Bewegung in der Größe, dass wir einfach mit inzwischen sehr kostengünstigen At-Home-Tests einfach sehr, sehr viel selbst herausfinden können. Und der absolute Gamechanger für mich da war eigentlich eine Nahrungsmittelsensitivitätsanalyse, die mir gezeigt hat, ganz klar, mein Immunsystem reagiert auf Milchprodukte. Und das kam für mich nicht ganz überraschend. Ich hatte so ganz unterschwellig den Verdacht. Aber das Problem ist halt, ich liebe Milchprodukte oder ich mag Käse, ich mochte Milch. Ich war natürlich vom Training her immer auf dem Whey-Protein-Shake, oder? Weil der ist ja so toll und so entzündungshemmend und so weiter. ganz blöd halt nur, wenn dein Immunsystem das Milchprotein angreift, dann ist das quasi die konzentrierte Dosis Gift für dich. Und als ich das dann eliminiert habe und ich war echt stur, also ich habe das lang versucht, quasi mir auszureden und zu sagen, ach komm, probier's doch mal einen halben Liter Rohmilch, das Rohmilch muss ja gehen. Aber das war krass, das war der Punkt. Und seit ich so die Milchprodukte so stark reduziert habe, habe ich das Gefühl, ist mein Immunsystem einfach nicht mehr so sehr beschäftigt mit dem und hat viel mehr Zeit, meinen Körper zu schützen. Und das war so wirklich der größte Hebel. Und seitdem bin ich halt ein Riesenfan von Tests, weil das ist halt so was Kleines, wo du einfach nicht wirklich herausspüren und rausfinden kannst letztendlich. Aber wenn du es änderst, passiert halt richtig viel auf einmal. Und das nächste sind die Tracker. Also zum Beispiel jetzt hier, ich habe jetzt so einen Ring, den Aura Ring, der ist ja bei Biohackers sehr beliebt und bekannt. Mit dem track ich halt meinen Lifestyle. Und so mache ich halt Dinge sichtbar, die man sonst nicht sieht. Zum Beispiel Schlaf. Hat ja jeder immer eine Vorstellung, wie er schläft. Oh, ich habe gut geschlafen, schlecht geschlafen. Meistens sagen die Daten ein bisschen was anderes. Also bei vielen Leuten, die sagen, sie schlafen eigentlich gut, bin ich sicher, würde rauskommen, dass die noch viel, viel, viel besser schlafen könnten. Genauso mit Training, wann soll ich Pause machen, wann kann ich Gas geben. Das alles sagt einem halt so ein kleiner Tracking-Ring.
Ja, cool. Das ist natürlich die große Biohacking-Schule hier. Messen, testen und finde das sehr spannend, denn ich hatte genau das gleiche Thema auch. Meine Reise vom Biohacking in die Ganzheitlichkeit sozusagen ging auch über eine Heilpraktikerin und die hat mich dann so gefragt, hast du Allergien? Und ich so, ja gut, ich habe ein bisschen Hausstaub, also hatte ich und ich hatte Pollen auch irgendwelche und sowas alles, aber es nicht schlimm, aber schon war schon spürbar. Und dann hat sie gesagt, dann müssen wir einen Darmtest machen. Und das war für mich damals völlig neu. Ich dachte, wie hängt das jetzt zusammen? Und tatsächlich war es so, dass mein Darm, jetzt war kein kompletter Leaky Gut oder so, dass es jetzt massiv problematisch wäre, aber ich glaube, auch eine große Anteil der Bevölkerung hat das in einer gewissen Art und Weise, dass der Darm nicht so ganz dicht ist. Und dann gelangen ja Stoffe in die Blutbahn, die da nicht hingehören. Das Immunsystem ist auf Vollalarm und dann so Stoffe, die nicht mehr identifiziert werden können, die werden rausgeschossen, wo auch immer. Und dass man das beheben kann, das hat mir auch gut, ich war auch nicht bei Ärzten oder so, aber das habe ich das erste Mal von einer ganzheitlichen Therapeutin gehört. Und als dann der Spruch gefallen ist, man kann 80% seiner Energie im Immunsystem versenken, dann war ich damals als Biohacker sehr angefixt, weil krass, 80% mehr Energie, das muss ich mir mal angucken, was da so los ist. Und da haben wir dann auch noch einen weiteren Test gemacht. Und das war auch so ein Nahrungsmittelunverträglichkeitstest. Da konnte man irgendwie so, hat man dann auch gesehen, Milch war es bei mir und irgendwie auch so Senf oder Eier, ganz diffuse Sachen. Und die habe ich dann über die Jahre weggelassen und habe dann immer diese Darmsanierung probiert. Darm, Darm, Darm. Hat das nicht geklappt, bis ich dann endlich Pilzextrakte dabei hatte, die mir wirklich geholfen haben. Und so ist unser Immunprodukt entstanden. Aus dieser Darmsanierungsgeschichte. Da sind auch diese Pilzextrakte drin. Deswegen, Milch habe ich auch weggelassen, aber ich muss sagen, jetzt kann ich Milchprodukte wieder zu mir nehmen und habe überhaupt keinen negativen Effekt durch die. Es ist wahrscheinlich geheilt, aber mega geil. Hast du auch das festgestellt? Kannst du es jetzt wieder zu dir nehmen oder bist du dann noch dabei, das wegzubekommen?
Also am Ende ist so, ich habe das dann nie so 100% weggelassen, also mal für 30 Tage mal, sag man so, und dann aber gleich wieder eigentlich so ein bisschen Käse, Butter eigentlich sowieso immer, ohne könnte ich einfach nicht. Es ist ein deutlicher Unterschied zwischen sowas wie Quark, Whey-Protein oder Rohmilch, alles was halt viel Protein enthält. So andere Milchprodukte habe ich schon lange wieder einfließen lassen, aber es ist wirklich so, dass ich auch wieder eine bessere Toleranz habe. Aber einfach so aus der Angst heraus, ja, dass mich es wieder komplett zerlegt und so weiter, lasse ich sowas wie Whey, Quark und so weiter eigentlich so gut es geht weg. Ja, aber letztendlich ist das so, also mein Biohacking-Ansatz unterscheidet sich manchmal ein bisschen von anderen Biohackern insofern, dass ich sage, ich mache das, um ein gutes Leben zu haben, ja, und ich genieße auch mal und ich weiß, das schadet mir, deswegen passe ich auf, aber ich bin jetzt nicht der, der beim Kuchen sagt, nee, danke, da ist ja Milch drin oder so, sondern ich weiß, mein Körper kann das inzwischen gut abarbeiten und deswegen mache ich das auch und wenn es mir ein bisschen Energie kostet, ja, ist halt so, Hauptsache ich habe ein gutes Leben, ich will keine 150 Jahre alt werden.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich hatte die Darmsanierung, da habe ich wirklich mal durchgezogen, damals. Und ich habe ein Jahr oder zwei Jahre gar keine Milchprodukte zu mir genommen. Gut, vielleicht mal aus Versehen. Das kann man ja auch gar nicht ausschließen. War aber auch der Vorteil, ich habe Milch nie gemocht. Also Käse kann ich, brauche ich gar nicht zum Beispiel oder sowas. Aber ich glaube, wenn ich mich richtig dran erinnere, ist sowas wie Magerquark und dieser ganze Kram, das ist ja das eigentliche Casein. Ich weiß, wie mit dem Whey-Protein, ist da so viel Milchprotein tatsächlich drin?
Nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Also beziehungsweise heißt das, ist eigentlich so, keine Ahnung, isoliert oder je nachdem, was für eine Form von Whey du letztendlich einnimmst. Aber es ist wirklich komisch bei mir, wenn ich einen Whey-Shake trinke, ist das Training danach, kannst du direkt knicken. Also das ist was, da merke ich auch eine sofortige Auswirkung. Und deswegen glaube ich, dass halt immer noch irgendwas drin ist, wo letztendlich mein Immunsystem das irgendwie so identifiziert und angreift. Aber genau kann ich dir das nicht sagen. Das war nicht auch was, wo mich lang beschäftigt hat, weil das heißt immer, das ist super antientzündlich. Eigentlich ist es auch für welche, die Laktoseintolerant sind, kein Problem, weil da eigentlich alles raus ist. Aber ich habe das immer brutal gespürt.
Ja, krass. Das ist tatsächlich bei mir dann gar nicht der Fall. Ich habe es auch weggelassen. Da wusste ich aber noch nicht, dass eigentlich das Casein auch ist, weil Casein, wenn der Darm jetzt so ein bisschen durchlässig ist, Casein ist halt unglaublich komplex und groß und wird halt sehr lange verdaut, dann schafft es der Darm einfach nicht mehr, wenn der angegriffen ist. Deswegen gelangt es dann in die Blutbahn und dort kann man das dann mit diesem Test irgendwie messen, weil es gehört da ja nicht hin. So habe ich es jetzt verstanden. Und deswegen macht es allgemein Sinn, wenn man den Darm entlasten will, das halt wegzulassen. Nur Whey war bei mir dann tatsächlich nie das größere Problem. Aber es ist sehr spannend. Also das ist ja auch wichtig, das Gefühl zu entwickeln, weil du hast auch die Tracker erwähnt. Es ist ja auch wichtig, einfach zu spüren, ja, wie fühle ich mich denn, wenn ich das gegessen habe? Oder wie fühle ich mich denn, wenn ich gut geschlafen habe? Und das ist, glaube ich, auch noch was man mit dem Tracker lernen kann. Ich weiß noch, damals gab es diese Fitbit-Dinger. Da war noch so ein Display drauf mit so weiß nicht, wie man das nennt, so 8-Bit-Display. Und da habe ich damals auch mal meinen Schlaf so getrackt und habe dann erst mal verstanden, ich habe jetzt gut geschlafen, jetzt fühle ich mich echt viel besser. Oder ich habe mal richtig mies geschlafen und ich fühle mich echt nicht gut. Oder merke dann zwei Tage später Immunreaktion und sowas völlig Krasses. Was kann man noch so tracken, was macht Sinn? Viele denken vielleicht darüber nach, sich auch sowas, es gibt ja teilweise schon die Krankenkasse, die die Dinger finanziert. Wie würdest du da jetzt einen Anfänger, was würdest du dem so sagen? Was sollte man tracken? Worauf sollte man achten?
Ja, das ist cool. Letztendlich ist für mich so, also gerade wenn du die Fitbits erwähnst, ich habe auch schon viele Geräte durchprobiert, viele Armbanduhren und so weiter. Die allermeisten sind halt so ungenau, vor allem beim Thema Schlaf, dass es eigentlich nicht wirklich aussagekräftig ist. Ja, es gibt da so Uhren und so weiter, da hast du dann eigentlich null Tiefschlaf oder auf einmal hast du 8 Stunden REM-Schlaf oder sowas, wo du halt denkst, ja, es kann irgendwie nicht sein. Deshalb, der erste Tipp ist eigentlich, schaut wirklich, dass es halt ein Tracker ist, der genau ist, weil ansonsten sind die Daten nicht so relevant. Die kosten vielleicht einen Tick mehr, aber dafür hast du halt wirklich Daten, auf die du dich verlassen kannst, weil ansonsten, also es ist auf jeden Fall noch schlimmer, falsche Daten zu benutzen, wie zu versuchen, auf den Körper zu hören. Ja, also sowieso, Körpergefühl muss immer mitschwingen und der Verstand muss auch bei jedem Tracker, egal wie genau, immer angeschaltet bleiben, weil die Tracker sind auch nicht immer zuverlässig. Ja, das ist ganz wichtig. Was du auch noch angesprochen hast, dann schaut man morgens auf den Tracker und der sagt zum Beispiel, jetzt hast du aber eine ganz schlimme Nacht hinter dir, aber eigentlich fühlst du dich gut, dann ist ganz wichtig, dass man da auch weiß, okay, der Tracker liegt vielleicht falsch, ja, mein Körper ist eher richtig, weil ansonsten bringt man sich da in so eine Abwärtsspirale. Es ist immer schwer zu schauen, wie arg kann ich noch auf meinen Körper hören, aufs natürliche Gefühl und wie arg verlasse ich mich auf irgendwas, was trackt. Also möglichst genau der Tracker einfach und für mich das Wichtigste ist eigentlich wirklich so das Schlaftracking, also zu schauen, wie war meine Nacht, weil es gibt eigentlich nichts, was nicht mit dem Schlaf zusammenhängt und man sieht ganz arg, also egal, ob es jetzt zum Beispiel Alkohol ist, ein spätes Essen, zu viel Sport, das wird man alles im Schlaf ablesen können und dann gleichzeitig geben die Tracker am nächsten Tag dir wieder so eine Zahl aus, die quasi sagt, wie erholt bist du insgesamt. Und da schaue ich nochmal im Detail einfach ein bisschen auf die Herzrate, also so die durchschnittliche Herzrate über Nacht. Das ist eigentlich so mit der zuverlässigste Wert, wo du einfach sagen kannst, hey, wenn der sag mal, 3 bis 5 Schläge über deinem Durchschnitt liegt, dann beschäftigt dein Körper irgendwas und vielleicht ist dann nicht der richtige Tag für ein hartes Workout. Natürlich, wenn jetzt jemand sagt, ich brauche ja keinen Tracker, stimmt, kann ich eigentlich einfach mit Impulsmessung eigentlich auch machen und über die Zeit kriegst du da wahrscheinlich ein ganz gutes Gespür, aber du musst es halt gleich im Bett machen und es ist für mich einfach zu aufwendig. Es ist viel einfacher, ich schaue kurz auf eine App und habe die Daten über Nacht. Dann ist die Herzratenvariabilität sehr wichtig. Das ist so für mich eigentlich die Zahl, also nur kurz zur Erklärung, um was da geht. Unsere Herzschläge, die kommen nicht immer im genau gleichen Rhythmus, obwohl man das ja meinen könnte, sondern die verzögern sich hier und da mal ein bisschen. Und je mehr die sich verzögern, desto entspannter sind wir. Also ich sage immer, das Herz nimmt es halt einfach nicht mehr so genau, weil es einfach weiß, gerade passt alles, ich bin entspannt, ist schon alles geregelt. Und die Differenz quasi zwischen den Schlägen, die kann man messen. Das ist die Herzratenvariabilität. Und wenn die hoch ist, sind wir eher entspannt. Und wenn die niedrig ist, sind wir eher ein bisschen gestresst. Die ist ganz variabel von Person zu Person. Da kann man gar nicht sagen, das ist gut, das ist schlecht. Variabel ist einfach gut. Aber wenn man zum Beispiel mal wirklich übertrainiert ist oder wirklich eine sehr stressige Phase hat, wird man merken, dass die Herzratenvariabilität eher in den Keller geht. Und dann kann man gegensteuern, indem man sagt, ich nehme jetzt mal eine Pause für mich, mache mal eine Meditation, vielleicht mal ein Powernap und schraube das Training runter. Und dann sind noch so Sachen wie Atemfrequenz, Körpertemperatur. Das sind alles spannende Dinge in Kombination zu betrachten, weil da sieht man auch, arbeitet was im Körper, beschäftigt den Körper irgendwas und entsprechend kann man dann sein Training und seinen Lifestyle ein bisschen anpassen. Genau, also das ist mal so das, was die Tracker machen, oder? Ja. Und wo ich am wichtigsten finde. Ja. Aktivitätstracker an sich nutze ich gar nicht so viel, vor allem nicht mehr. Also ich habe zeitweise meine Workouts getrackt, das mache ich eigentlich gar nicht mehr so. Schritte track ich ganz gern, einfach zum Schauen, komme ich über die, keine Ahnung, 8, 9, 10, einfach um den Dreh rum 1000 Schritte. Aber ansonsten aktivitätsmäßig track ich gar nicht viel. Was natürlich cool ist, die Funktion, dass wenn man zu lang sitzt, zu lang untätig bleibt, dass der sagt, hey, beweg dich mal, weil das ist wirklich, wirklich wichtig für die Gesundheit.
Ja, das ist sehr, sehr cool. Vielleicht nochmal ganz kurz darauf nochmal zu gehen. Wie stellt man sich das vor? Also du hast da jetzt diesen Ring um den Finger und den hast du einfach den ganzen Tag an und der misst was. Wie funktioniert das jetzt, dass der weiß, dass du im Tiefschlaf bist oder im Traumschlaf? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das kommt ganz aufs Gerät an. Manche Geräte machen das einfach mit dem eingebauten Bewegungssensor, dass die halt sagen, oh, jetzt hat er sich eine Weile nicht mehr bewegt. Das ist zum Beispiel das Ungenaueste, oder? Weil es könnte auch sein, der liegt einfach irgendwo. Der Ring hier jetzt, der nimmt wirklich verschiedenste Faktoren mit rein. Also es ist tatsächlich die Bewegung. Und dann schaut er aber auch, wie verhält sich die Temperatur. Also wenn die quasi ein Stück weit absinkt irgendwann, dann versteht er halt, okay, die Temperatur sinkt ab, die Atemfrequenz nimmt ab, Herzschlag senkt sich. Das geht in Richtung Tiefschlaf. Gleichzeitig dann wieder, wenn der Puls wieder nach oben geht, das ist dann wahrscheinlich REM-Schlaf, weil wir träumen. Vor allem geht der Puls dann unterschiedlich, weil je nach Traum reagiert unser Körper bereits wieder. Und so findet der dann wirklich über verschiedenste Signale raus, in welcher Phase sind wir. Und das macht quasi die guten Tracker. Also jetzt, ich kann nur halt den nennen, ja, den Oura Ring, den ich jetzt momentan habe. Es gibt schon mehrere am Markt. Aber die guten Tracker nehmen verschiedenste und machen deshalb halt ein viel genaueres Bild.
Ja, mega spannend, das rauszubekommen. Weil bei unserem Schlafprodukt geht es ja auch darum, Tiefschlafphasen fördern, die REM-Schlafphasen fördern und so. Das dann natürlich messen zu können, ist sehr mega spannend. 2, 3 Kunden hatten sich gemeldet, die haben einen Oura Ring und die haben da auch gesagt, ja, man sieht's hier, beziehungsweise das ist ja immer stark schwankend und abhängig, wie du gesagt hast, von ganz, ganz vielen Faktoren. Ist ja keine Wunderpille, die wir da erfunden haben. Aber auch da sieht man eben tolle Effekte, weil es eben entspannend wirkt, der Tee. Deswegen mega geil, wenn man sowas messen kann.
Vor allem, wie das funktioniert. Witzigerweise habe ich gestern gerade euren Nacht Mushroom-Tea quasi getrunken. Tatsächlich gar nicht in Vorbereitung auf das, auf unser Interview, sondern einfach so. Und ich saß halt draußen auf der Terrasse, bisschen Kerzenlicht oder sehr entspannt auch, habe den getrunken und so. Und ich merke schon immer, da passiert was. Also im Sinne von, man fährt einfach runter, das spürt man deutlich, man bekommt diese Schwere. Mhm. Aber natürlich ist so, und das ist eben das Schwere, wenn man wirklich versucht, einen bestimmten Einfluss zu tracken, dann ist natürlich so, dass viele Faktoren damit reinspielen. Hatte ich einen stressigen Tag bei der Arbeit, zieht der sich vielleicht noch nach? Schaue ich noch eine Serie oder sitze ich vor einer Kerze? Mache ich das? Und das ist halt, man versucht so wissenschaftlich wie möglich, aber man kann nie so eine Studienlaborumgebung herstellen, wo man quasi sagt, das ist es jetzt genau. Aber gerade bei dem Produkt war ich damals auch schon wirklich sehr überrascht. Wo wir uns kennengelernt haben, habe ich mit Pilzen und so noch gar keine Erfahrung gehabt, wo ich mir gedacht habe, wow, das ist spannend, da sind sie schon an was dran.
Ja, sehr cool. Deswegen gehen wir auch mehr auf diese Wirkung, die man empfinden kann. Gut, ist jetzt natürlich schwierig beim Immunsystem oder so, aber bei Schlaf ist es halt so, dass wir die ganzen Stoffe haben, die den Neurotransmitter GABA fördern. Oder Reishi selbst sieht für den Körper aus wie GABA selbst. Deswegen ist es halt eine Überflutung des Entspannungsrezeptors sozusagen. Das ist diese Schwere. Und das ist ja ein Faktor, wenn man Lichthygiene beachtet, wenn man genügend Proteine hat, damit man die Hormone herstellen kann, ist ja Entspannung der einzige Faktor, den man mit Adaptogen so ein bisschen hinbiegen kann. Und da ist es auf jeden Fall so, dass das die Mischung auf jeden Fall bringen sollte. Das ist schön zu hören. Ja, das freut uns. Mega gut. Vielleicht nochmal auf den Wert Herzratenvariabilität. Das ist auch so ein Ding, das hört man oft in Biohacking-Kreisen. Ich glaube, so allgemein bekannt ist das noch nicht. Ja, das heißt, du hast gesagt, je höher der ist, im Zweifel, desto besser ist das. Das heißt, das Herz schlägt unterschiedlich schnell im Zeitverlauf. Und dann ist der Körper entspannter. Konntest du jetzt zum Beispiel auch dann direkt sehen, wenn du jetzt eine Meditation machst oder wenn du jetzt weniger gestresst bist, dass dieser Wert hoch ist? Also kannst du das direkt im Tagesverlauf sehen oder dauert das Wochen und Monate, dann ein Ergebnis zu sehen?
Nee, das ist eigentlich, also letztendlich ist das, je höher, desto besser, schon ein bisschen gefährlich. Das ist eher so, die muss immer variabel sein. Das heißt, in dem Moment, wo dein Körper in Anspannung geht, muss die niedrig werden, wird sie auch, weil dann quasi sich deine Gefäße verengen oder dein Blutdruck verändert sich und so verändert sich dein Herzschlag. Das heißt, wenn du angespannt bist und jetzt zum Beispiel rennen gehst, dann muss dein Herz gleichmäßig schlagen. Das muss den Blutdruck hochhalten, du musst fokussiert bleiben. Aber wenn du dann in die Entspannung gehst, dann sollte sich das quasi alles ein bisschen lösen und dann geht der Wert normalerweise nach oben. Und das finde ich total spannend und deswegen bin ich so ein Fan von Messbarkeit. Ich experimentiere schon seit Jahren mit Meditation. Und da hört man alles Mögliche. Es gibt die Wim Hof Atmung und Meditation, es gibt dies, es gibt das, es gibt eine Stundenmeditation, 2-Stunden-Meditation. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, je mehr, desto besser. Aber da habe ich zum Beispiel für mich rausgefunden, es reichen eigentlich 10 Minuten für mich, um zuverlässig meine Herzratenvariabilität nach oben zu bringen, wenn ich einem bestimmten Ablauf folge. Und am Ende, wenn ich das nicht track, wenn ich das quasi nicht auf dem Schirm habe, dann kann es natürlich sein, du hast ja irgendwie so ein Meditationsgefühl. Es gibt ja ein bestimmtes Gefühl. Aber wenn du nicht merkst, dass was nach oben geht, dann kannst du auch nicht sagen, okay, das funktioniert so, wie ich das will, in der Zeit, in der ich das will. So kannst du es halt viel besser komprimieren. Jetzt mit der Herzratenvariabilität an sich, du könntest das zum Beispiel auch trainieren. Also du könntest trainieren, wie du schneller in den Entspannungsmodus kommst. Das geht zum Beispiel über Neurofeedback-Training. Und da siehst du wirklich eigentlich gleich nach, du machst zum Beispiel 5 Minuten eine Atemtechnik und du siehst eigentlich dann sofort an deinem Herzschlag, wie variabel das ist, oder der geht beim Einatmen dann nach oben, beim Ausatmen nach unten und dann berechnet er quasi gleich hinterher, wie entspannt du warst, beziehungsweise gleich in der Sekunde kannst du eigentlich sehen, oft wird das illustriert, bei dem, wo ich habe, das ist so ein Ballon, wenn der steigt, wirst du entspannt, wenn er fällt, kommst du wieder raus aus dem Entspannungsmodus und so machst du auch coole Verknüpfungen in deinem Gehirn, wo du halt sagst, okay, wenn ich so atme, dann komme ich in den Entspannungsmodus, ja, dann atme ich so weiter und war immer entspannter und wenn du es ein paar Mal machst, dann weiß dein Körper, wie er dahin kommt und so kann quasi wirklich jeder aus seinem Nervensystem dahin trainieren, dass er schneller abschalten kann. Und das kann man halt sehr gut und auch wirklich dann sofort messen, ja.
Ja, cool. Neurofeedback, also auch ein Gerät. Ich glaube, es gab mal solche, auch die man sich so um Kopf macht, die messen, glaube ich, dann die Gehirnströme. Und dann weiß man, wenn das halt aktiv ist, dann ist man halt nicht so entspannt. Und wenn das ruhiger wird, jetzt mal so, ja, exemplarisch einfach gesprochen, dann ist man in einer Art meditativen Zustand. Ist das richtig?
Genau, also ich habe mit den Kopfbändern und auch mit den ganzen Gadgets da gar keine Erfahrung. Das Gerät, wo wir da haben, das ist von Biosign, das ist also wirklich so ein medizinisches Gerät auch, macht aber mit Gehirnströmen nichts, sondern macht es quasi rein über die über Puls, Atmung und so weiter.
Ach krass, also wird das praktisch auch über diese Herzratenvariabilität so ein bisschen
genau,
gemessen?
Genau über die, also halt das checkt quasi halt den einfach wie schnell geht dein Herz mit, wie ist deine Atmung. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube Blutdruck noch mit rein und dann kannst du eigentlich schon gut bestimmen, wie entspannt du bist und wie gut dein Herz und dein Rhythmus sich daran anpasst.
Ja, mega gut. Dann erzähl mal so, Meditation ist jetzt schon mal noch kurz gefallen. Was ist Meditation für die, die es jetzt, ist ja immer so ein nicht ganz greifbarer Begriff. Was bringt mir das?
Boah, da versteht wahrscheinlich jeder auch was ganz anderes drunter. Also für mich ist eigentlich Meditation einfach so, die Gehirnwellen in Richtung der Alpha-Wellen zu bringen oder vielleicht sogar noch niedriger in die so Theta- und Delta-Ebene. Letztendlich muss das jeder für sich rausfinden, wie er da hinkommt. Ja, für manche funktioniert das gut, wenn sie still sitzen und quasi atmen und bei sich sind. Für andere, die werden einfach entspannt, wenn sie länger Rad fahren und kommen da halt in den Zustand von entspannten Gehirnwellen. Andere brauchen vielleicht sogar Tools dafür, weil sie es visualisieren müssen. Für mich persönlich ist das, vielleicht nochmal kurz weiter vorne angesetzt, wir haben verschiedene Gehirnwellen, verschiedene Stadien. Wenn unser Gehirn aktiv ist mit Elektrizität, dann ist das auch eher eine schnellere Welle, ja, eine engere Welle. Und wenn unser Gehirn entspannt ist mit weniger Aktivität, dann ist das eher so eine gediegene Welle. Und bei der Meditation geht es eigentlich darum, dass man auf die entspannten Wellen runterkommt. Und wie man das halt erreicht, bei jedem sehr individuell. Für mich funktionieren vor allem die langen Sachen gar nicht gut. Also wenn ich mir überlege, so eine 20 Minuten, 30-minütige Meditation, da brauche ich dann schon jemand, der das wirklich gut führt, dass ich damit drinbleiben will. Ansonsten stresst es mich mehr, weil ich habe viel zu tun. Und wenn ich merke, boah, jetzt hocke ich hier schon 20 Minuten, in der Zeit hätte ich quasi schon die Wäsche machen können, ein paar Calls machen können und so weiter, ja, dann ist mit der Entspannung schon wieder vorbei. Ich nutze da super gern Atemtechniken. Habe mir da verschiedene zusammengestellt quasi, die ich in Kombination nutze. Also ich mache jetzt nicht eine Technik von einem Experten, sondern habe mir da im Laufe der Jahre quasi was zusammengeschustert, wo einfach messbar für mich funktioniert und das Ganze halt innerhalb von 10 Minuten. Aber genauso entspannt man halt, wenn man eine Stunde oder zwei im Fahrrad fährt, ja, wenn jemand das halt bockt oder wenn man Gleitschirm fliegt oder wenn man irgendwas macht, wo man halt wirklich drauf konzentriert ist. Auch dann hat man so ein Gefühl der Entspannung. Das muss jeder so ein bisschen für sich rausfinden, was ihn da in den Ruhemodus bringt.
Ja, mega spannend. Auch ein großes Biohacking-Tool. Ich glaube, in den letzten Jahren auch immer mehr geworden. So Meditation, die Techniken da so drumherum. Mega spannend. Jetzt haben wir schon viele Tools kennengelernt. Also wir tracken, wir testen, wir haben Neurofeedback und alles, was man so messen kann mit den heutigen Geräten. Und all das hast du ja dann in deiner Laufbahn sozusagen Stück für Stück kennengelernt. Das heißt, wir waren ja vorhin, du hattest die Probleme, Antibiotika, dann den großen Umbruch und dann hast du dich über die Jahre da rein entwickelt. Was waren jetzt so die Sachen? Also du hast dann gemessen, du hast dann getrackt. Was hast du dann identifiziert als das Problem oder was hast du dann sozusagen getan, um dein Immunsystem aufzubessern?
Genau, also ganz, ganz spannende Frage und ganz, ganz spannend auch. Unsere menschliche Natur will natürlich immer so die eine silberne Kugel oder die quasi die Probleme einfach wegfegt. Das ist ja auch so ein ganz großer Grund, warum Biohacking so populär ist. Es ist aber tatsächlich so, und daraus hat sich dann auch mein ganzes Programm und mein Ansatz eigentlich entwickelt, dass für mich die krassesten Sachen die waren, die ich eigentlich weggelassen habe, oder? Also zum Beispiel Milchprodukte, zum Beispiel verarbeitete, raffinierte, billige Öle, bestimmte Nahrungsmittel, aber auch bestimmte Bewegungsformen, wo man sagt, so richtig knallhartes Training muss es sein, bringt mich das schneller ans Ziel, solche Geschichten eigentlich. Und dann auch Dinge wie Wi-Fi ausmachen bei Nacht, die Lichtsituation anpassen, also Blaulicht weglassen, eigentlich alles Dinge, die man eher weglässt, die einen dann wirklich schnell nach vorne bringen. Leider ist es so, dass es da keinen großen Wurf gibt, wo ich jetzt sagen würde, wow, das war das eine Ding, sondern irgendwie beim Biohacking kommt man immer so Stück für Stück, wie ein Puzzle. Man macht hier was, man macht da was, das eine ergänzt das andere und plötzlich gehen die Werte wieder nach oben. Also es ist so, deswegen ist die Welt so komplex im Biohacking. Deswegen sind viele Leute, die da reinstolpern, im ersten Moment auch überfordert und brauchen quasi, so wie ich halt auch, 2 bis 3 Jahre, bis sie mal alles durchgearbeitet haben. Und dann hat man natürlich viele verwirrende Informationen. Was ist denn jetzt gut? Die Keto-Diät, die Paleo-Diät, eine vegane Diät quasi so. Also für mich ist übrigens keine, also sondern das, was halt für einen funktioniert, sehr individuell. Also es wäre so schön, wenn ich sagen könnte, das eine Ding funktioniert für alles, aber das muss jeder für sich rausfinden. Analysieren, testen und dann einfach versuchen, so den Körper wieder in eine natürlichere Richtung zu bringen, den Lifestyle in Richtung Natur zu bringen. Und überall, wo das halt nicht geht, da braucht man dann Biohacking.
Jetzt wären wir auch beim Stichwort, Power through Nature ist ja der Slogan. Das heißt, im Endeffekt, diese ganzen Sachen, die man in Biohacking macht, ist ja das Nutzen eigentlich der Kraft der Natur, was wir wahrscheinlich schon Jahrtausende gemacht haben, aber jetzt in der modernen Zivilisation nicht mehr so genau nehmen. Ist das richtig?
Ja, voll. Also wir haben uns einfach vom Lebensstil her so unglaublich gewandelt, dass es halt mit dem, für was unser Körper eigentlich aufgebaut ist, nicht mehr übereinstimmt. Ich sage zum Beispiel auch nicht, ich will es nicht bewerten, das ist eine super Sache, dass wir nicht mehr jeden Tag jagen gehen müssen und unser Leben jeden Tag am seidenen Faden hängt, ja, das ist alles ganz toll. Aber es sind einfach auch so Sachen, die unserem Körper dann fehlen, wie bestimmte Reize, ob das Kälte ist, Hunger, Ruhe. Ja, also wie oft findet man einen Ort, wo wirklich ruhig ist, so wie auf dem Berg oben oder so, ist einfach selten geworden. Wir sind viel mehr belastet mit Reizen, Signalen, künstlichem Licht, bestimmten Chemikalien, die es einfach so früher nicht gab, bestimmten Giftstoffen auch, ja, mit denen unser Körper jetzt halt zurechtkommen muss. Und eigentlich brauchen wir Biohacking, zumindest meiner Meinung nach, nur deshalb, damit wir halt mit den Sachen zurechtkommen und uns dann halt über uns hinaus entwickeln können, also so zur Selbstverwirklichung. Aber eins der wichtigsten Punkte ist, dass wir halt die Natur imitieren.
Ja, mega krass. Also zum Beispiel diese ganzen Gadgets, die es da gibt, vielleicht verwendest du die auch. Es gibt ja so Rotlichtlampen. Im Endeffekt ist dieses Licht ja auch in der Sonne enthalten. Also ich könnte mich genauso gut ja auch rausstellen. Aber was ist jetzt zum Beispiel der Vorteil von solchen Gadgets?
Ja, das Ding ist halt, also es sieht mir so aus, als würdest du auch in einem Innenraum sitzen und genauso ist bei mir. Und hier ist bei uns heute so ein bisschen bewölkt, also nicht so unbedingt sonnig. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, war es tatsächlich schon komplett dunkel noch. Und jetzt wäre es halt so, jetzt würde ich rausgehen, oder? Und wäre ich viel an der frischen Luft und würde mir nach und nach die Lichtsignale sammeln, hätte am Mittag Sonne, vielleicht sogar noch Vitamin D und so weiter. Durch das, dass ich aber halt jetzt im Büro bin und arbeite, fällt das halt schon wieder flach. Und da kommen dann halt Gadgets ins Spiel. Da nutze ich dann, also zurück zum Beispiel, morgens die Rotlichtlampe und abends und habe halt quasi die Signale von dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang, die ich eigentlich in einem viel, viel früheren Szenario, ja, im Wald oder sonst wo eigentlich so oder so gehabt hätte. Und so stellt man über die Dinge zumindest die Natur ein Stück weit wieder her.
Ja, das heißt, man holt sich den Sonnenaufgang und Untergang ins Zuhause im Prinzip rein. Das ist ja mega cool eigentlich.
Genau.
Ja. Ja, spannend. Also da gibt es sehr, sehr viele Tools. Das heißt, bei dir war es jetzt nicht so wie bei mir irgendwie eine größere Baustelle wie der Darm, wo du jetzt gesagt hast, okay, jetzt gebe ich ein Jahr Vollgas auf meinen Darm und Immunsystem. So habe ich jetzt das Immunsystem dann auch kennengelernt, sondern du hast viele Gadgets, Puzzleteile, Sachen weggelassen, haben wir jetzt gehört, und hast dann Stück für Stück eine Besserung erfahren. Das heißt, du konntest deine Leistungsfähigkeit einmal, hast du gesehen, zum Beispiel mit Trackern auch, du hast dich besser gefühlt. Und dann ist auch die Krankheit, also die Antibiotika etc., wurde dann immer mehr unnötig. Wie lange hat das circa gedauert?
Ja, das Ding ist das, ich habe halt sehr lange gebraucht, weil ich mir das einfach alles selber angeeignet habe auch. Also ich würde jetzt mal sagen, also ich würde sagen, ich bin immer noch dran, ja, und das macht letztendlich einen Biohacker aus. Ich bin extrem neugierig, ich will immer mehr, obwohl ich mich schon oft daran zurückbesinnen muss und sagen muss, hey, ich habe es jetzt eigentlich schon echt ein gutes Level erreicht. Aber sag mal, so 2-3 Jahre hat es gebraucht, bis ich dann wirklich irgendwie auf einer Spur war, wo ich sage, okay, die scheint jetzt stabil. Ja? Gibt es mal Ups, gibt es mal Downs, schießt man mal daneben, macht mal Fehlinvestitionen, und von denen habe ich echt viele gemacht. Ja, das muss man natürlich auch sagen. Ich habe alles durchprobiert, aber sehr, sehr vieles durchprobiert und habe halt jetzt auch ein sehr gutes Verständnis dafür, was funktioniert und was nicht. Vieles ist wieder rausgeflogen, einiges ist da geblieben. Und am Ende, weil du die Prios angesprochen hast, ich benutze in meinem eigenen Ansatz immer eine Pyramide als Symbol, und zwar die Performance-Pyramide mit verschiedenen Bereichen, die halt so die Fundamente legen. Und bei mir war das Wichtigste und deshalb auch das Grundfundament, so die Toxine eliminieren. Also alles, was dein System belastet. Dazu gehören eben Dinge wie Allergien, Unverträglichkeiten und die ganzen Sachen, die du nicht von heute auf morgen los wirst und die kannst du auch nicht wegdenken, die belasten dich. Wenn die weg sind, das ist der erste richtig krasse Sprung. So war es ja zum Beispiel bei dir dann. Dann der nächste Punkt ist eigentlich das Mindset. Also das ist wirklich krass und das viele denken so, wow, das klingt aber jetzt gar nicht cool oder Gadget-mäßig. Aber wie wir über uns denken, die Erfahrungen, die Prägungen und die Ansichten auf die Welt entscheiden unglaublich viel. Das weiß man ja mit dem Placebo-Effekt, oder? Und das heißt, wenn wir die ganze Zeit irgendwie in Krankheitsbildern denken und uns denken, boah, wenn ich das esse, werde ich krank, wenn ich das esse, passiert das, dann hemmt uns das natürlich auch extrem. Das heißt, das Mindset bildet eine richtig große Basis für alles andere. Und erst wenn das Mindset passt, ja, dann kann man eigentlich anfangen mit Erholungsoptimierung. Das ist dann das Nächste, also Schlafoptimierung. Das wird Effekte auf alle anderen Bereiche haben, auf Konzentration, auf sportliche Leistung, auf deinen beruflichen Erfolg, auf alles. Ja. Dann kommt die Bewegung, also einfach mal den Körper viel mehr bewegen wieder. Dadurch entsteht dann auch ein Bedarf an Nährstoffen. Ja, da brauchst du wieder Energie. Also da entsteht überhaupt erst der Bedarf für Energie. Und dann kommt damit die Ernährung, dass du deinem Körper einfach alles gibst, was du brauchst. Und die Spitze der Pyramide, das sind dann wirklich erst Supplements und Ergänzungen. Und die meisten Leute drehen das einfach um. Die geben das meiste Geld aus für Supplements und Ergänzungen. Und dann kommen quasi erst die anderen Bereiche. Und mit der Toxine beschäftigen sich viele gar nicht, mit ihrem Mindset auch nicht. Aber solange du immer in so einem Negativ-Mindset hängst, kannst du quasi draufwerfen, was du willst. Du kannst dich auspowern im Sport, du kannst ausbrennen im Sport. Du wirst es nicht gewuppt kriegen, in die Richtung zu gehen, wo du eigentlich willst. Und das ist so, das sind so die Bereiche geordnet und sortiert, wo ich sagen würde, da würde ich anfangen, da würde ich ansetzen, da würde ich auch einiges investieren.
Mega cool. Das klingt sehr schlüssig und das sagen auch wir immer. Deswegen machen wir diese ganzen Workshops auch, wo man mal so die Grundlagen, zum Beispiel Immunkur, machen wir so 1-2 Mal im Jahr mit unseren Kunden zusammen, wie wir auch Toxine vermeiden, entzündungsarme Ernährung, um einfach das Immunsystem einmal zu entlasten, auch vor allem den Darm, und dann zum Beispiel gewappnet zu sein, entweder auf die Allergiezeit im Sommer oder eben auf die kalte Jahreszeit im Winter, weil die Anforderungen da ja höher werden. Da sagen wir auch, die Supplements, ein gutes Supplement macht vielleicht 20-25% aus, wenn es richtig krass ist, wenn ein paar Sachen stimmen. Aber die anderen 80% liegen halt im Lifestyle. Also wenn ich mich vollstopfe mit Zucker, Gluten, mit Aluminium oder keine Ahnung, dann kann im Prinzip nicht viel anderes überhaupt funktionieren, weil dann ist die Kommunikation im Körper sowieso dahin. Wenn wir ihn aber lassen, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Könntest du da vielleicht mal, wenn man jetzt so, du sagst ja, das Fundament sind die Toxine, ist also jetzt auch sehr, sehr, sehr wichtig. Was wäre denn so ein ganz großer Rat an die Leute da draußen? Was könnte man jetzt vermeiden oder rauslassen, was einen unglaublich großen Effekt hätte, was vielleicht viele noch gar nicht bedenken oder wissen?
Ja, der allerwichtigste Rat in dem Teil ist eigentlich, dass man sich nie mit dem Status quo zufrieden gibt, wenn man merkt, da passt was nicht. Also ganz viele Leute sehe ich halt, und das hört man auch in der Sprache, die sagen dann, ja, ist halt so, ich werde halt alt, ja, meine Allergie, ja, so bin ich halt quasi, da komme ich einfach nicht drüber raus. Aber das darf halt eigentlich nicht so sein. Also unser Körper ist dafür gemacht, wirklich krasse Leistung zu erbringen, und jeder Körper kann das theoretisch, also vielleicht nicht jeder, aber zumindest von den gesunden Menschen, ja. Das Ding ist aber, dass viele geben sich einfach mit dem zufrieden, wo sie sind. Und das ist halt oft so, wenn du irgendwas hast, wo du merkst, es ist anders wie bei anderen, das behindert dich in dem, was du machen willst. Aber da musst du halt da dranbleiben und musst halt schauen, dass du es rausfindest. Und das geht zum Hausarzt, mach einen Allergietest, versuch da viele Tests zu machen. Schau dir die At-Home-Tests an, wo es gibt. Bestell dir so einen Nahrungsmittelsensitivitätstest. Schau in deine DNA. Das sind ein paar hundert Euro, die geben die Leute ja sonst locker in der Apotheke aus. Ja, also es ist eigentlich wirklich kein Geld. Und man kriegt unglaublich viele Insights. Und ja, was ganz einfach, also es ist bei jedem halt anders. Also wenn ich jetzt einen allgemeinen Rat gebe, ja, dann trifft es eine Person, die halt, wenn ich jetzt sagen würde, lass Zucker weg oder verarbeiteter, raffinierter Zucker, was sicher eine gute Idee ist, das extrem einzuschränken. Aber es kann ja sein, jemand ist halt schon fast zuckerabhängig, dann müsste der damit ganz anders umgehen. Also hier gilt wieder, jeder ist halt unglaublich individuell und muss das irgendwie anders anpacken. Natürlich gibt es aber Sachen, wo einfach jeder super einfach machen kann. Und eins wäre zum Beispiel, einfach nachts das WLAN ausschalten. Ja? Da hast du schon die ganze äußere EMF-Strahlung nicht mehr und dein Körper kommt einfach in die tieferen Erholungszustände. Und das ist was, das spürst du dann nach ein paar Tagen einfach auch schon am Morgen, wenn du aufwachst. Also so Strahlungsthemen im Ernährungsbereich wäre es zum Beispiel halt Zucker, hochverarbeitete Lebensmittel, raffinierte, hochverarbeitete Öle, die meistens auch noch super billig sind. Natürlich die ganzen Sachen wie Süßigkeiten und so. Und auch da, man muss ja nicht komplett ausräumen und für immer abschwören, aber einfach schauen, dass das wieder ein stimmiges Maß annimmt.
Ja, das finde ich sehr, sehr cool. Also ich denke, dass da jetzt schon viel Greifbares dabei ist, was man mal so überdenken kann. Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Ölen, weil das erzählen wir auch immer in der Immunkur und so weiter. Ist ja bei allen Biohackern eigentlich bekannt, dass Öle da einen komischen Effekt haben können. Viele wissen das aber nicht, weil jetzt war es zum Beispiel ja so im Sommer, dass irgendwie das Rapsöl knapp wurde und auf einmal sind die ganzen Leute reingerannt und haben das gehamstert, um auf jeden Fall noch Rapsöl daheim zu haben. Das heißt, da ist ja noch nicht so, dass die Awareness für dieses Problem überhaupt da. Kannst du da mal kurz darstellen, was ist jetzt das Problem mit solchen raffinierten Ölen und was sollte man damit am besten nicht machen?
Genau, also da muss ich eigentlich nur sagen, ich bin da kein Experte in dem Bereich und die Meinungen gehen in dem Bereich extrem auseinander. Es ist letztendlich so, dass kein Öl an sich schlecht ist, meiner Meinung nach. Es ist für den Körper an sich alles in Ordnung. Das Ding ist halt das, dass bestimmte, nehmen wir einfach zum Beispiel Omega-3, ja, ist ja so gehypt als ein ganz, ganz tolles Öl. Es ist mehrfach ungesättigte Fettsäure quasi, also die ist sehr variabel und biegsam, das heißt, ist wichtig für unsere Augen, für die Dinge, die für die Zellmembranen, dass die quasi geschmeidig bleiben können. Und das Problem damit ist halt, es ist eigentlich es kommt hauptsächlich in Fisch vor, ja, der in kaltem Wasser schwimmt, damit der halt nicht sterrig wird. Ja, der muss sehr flexibel bleiben. Wenn wir jetzt aber im Sommer quasi am Morgen uns unser Omega-3-Supplement reinheizen und gehen dann ins Freibad in die Sonne, unser Körper hat 37 Grad, dann fängt es an zu oxidieren. Und das ist ein Problem, weil dann die Fette ihre Form verlieren und von unserem Körper halt nicht mehr so gut verbaut werden können. Oder das kann man sich vorstellen wie ein kaputter Baustein, der dann in der Zellwand hängt und halt einfach nicht richtig funktioniert. Ja, die Zelle ist dann einfach nicht gut geschlossen und geschützt. Und so ist das halt mit laut sehr vielen Biohackern auch und so der Theorie mit diesen sehr billigen Pflanzenölen, die werden halt quasi komplett raffiniert, also halt diesen Hitze behandelt meistens, die sind oft sogar chemisch behandelt und haben halt am Ende nicht mehr die Struktur, die man eigentlich von dem Öl haben will. Das heißt, ich würde sagen, Rapsöl ist per se gar nicht schlecht, aber wenn man mal ein ganz hochwertiges Rapsöl hat und dann das quasi den billigen Kanister, den man oft ganz billig halt schon kriegt, daneben stellt, dann sieht man optisch schon, dass das eigentlich zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Und da ist halt meine Vorstellung einfach, wenn man sich so billige Fette reinheizt, das Problem ist, der Körper benutzt die auf jeden Fall als Bausteine. Und zum Beispiel, wenn man jetzt zu viel Zucker isst, dann kann man ja rausgehen und 2 Stunden rennen und dann ist der Blutzucker wieder raus und der Zucker ist weg aus dem Körper, mehr oder weniger. Aber das Öl, das wird halt als Baustein verwendet und bleibt. Und wenn halt jemand jetzt sehr, sehr viele, sagen wir mal, schlechte, billige Öle zu sich nimmt, dann sind die Bausteine auch entsprechend. Also da du bist, was du isst, Das heißt, das ist so meine Vorstellung, warum ich eigentlich schaue, dass ich möglichst hochwertige Öle nehme und halt eigentlich komplett auf die billigen quasi Pflanzenöle und so weiter verzichte. Es geht eher so um die Struktur. Und kann man sich ja klar machen, Omega-3 wird zum Beispiel im Kühlschrank, selbst im Kühlschrank ist es noch komplett flüssig. Kokosöl schmilzt schon bei Raumtemperatur und dann hast du Butter, die bleibt sogar bei Raumtemperatur noch halbwegs fest. Und so kann man sich das vorstellen. Und für mich ist wichtig, einfach da ausgewogen, sowohl gesättigte als auch ungesättigte Fettsäuren, damit der Körper einfach alles hat, was er braucht. Und an Ölen braucht man eigentlich nicht sparen, solange es die richtigen sind.
Ja, denk, mega wichtiger Punkt. Also gerade auch in der Theorie, wenn das Rapsöl jetzt aus der Raffinerie kommt, ist es vielleicht auch noch in der Struktur, die okay wäre, aber spätestens beim Erhitzen wird das Ganze dann ja in eine Form gebracht, die dem Körper nicht mehr so viel bringt. Und dann können wir auch mit Chaga, ist ja das antioxidativste Lebensmittel der Welt. Selbst dann mit Chaga kommen wir da nicht mehr hinterher, was das für oxidative Effekte im Körper haben kann. Deswegen sehr bekannt bei Biohackern, aber so in der allgemeinen Bevölkerung gar nicht. Deswegen cool, dass wir das hier nochmal aufgreifen konnten. Und ich glaube, man merkt, dass du ein sehr, sehr breites Wissen hast und dass die Biohacking oder die Selbstoptimierung dann auch schon sehr, sehr, du hast gesagt, ein komplexes Puzzle ist. Und das natürlich dann auch wieder sehr, sehr individuell ist. Das heißt, du hast gerade schon gesagt, der eine, der zuckersüchtig ist, den können wir jetzt den Zucker nicht wegnehmen. Der andere hat vielleicht eher das Problem im Immunsystem, der andere vielleicht eher im Stress und so weiter. Das heißt, es ist ja wirklich krass individuell, weswegen du auch Tests empfohlen hast, das Tracken. Und dann ist man, wie du gesagt hast, ich würde es auch so unterschreiben, schon mal 2-3 Jahre dabei, das überhaupt mal zu durchdringen und eigene Erfahrungen zu machen. Aber du hast ja jetzt, Gott sei Dank, ein Programm entwickelt, was ein bisschen eine Abkürzung sein kann, weil du deine Erfahrung da zur Verfügung stellst. Und du hast gerade schon eine Pyramide angesprochen. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich rufe dich jetzt an, sag, ey Marco, ich will jetzt hier richtig Gas geben. Ich habe Allergien und sowas, wir müssen mal ein bisschen gucken. Wie fangen wir dann an? Wie lang dauert das und was machen wir dann zusammen?
Genau, ja. Also das ist eben der Vorteil, wenn man dann mit jemandem zusammenarbeitet, dass man die ganze Erfahrung mit reinbringen kann und halt von vornherein eigentlich schon Dinge ausschließen kann, die den Leuten halt einfach viel Geld kosten am Ende. Ja, ging mir genauso, geht eigentlich allen Biohackern so, von dem profitiert man natürlich. Und das erste, also eigentlich orientiert sich immer an dem Ansatz. Analysieren, messen, optimieren. Das ist eigentlich immer derselbe Ansatz, der bei mir gilt. Und am Anfang starten wir mit den wichtigsten Tests. Also wir schauen mal genetisch und Nahrungsmittelunverträglichkeit, was ist bei dir los? Wie ist dein Grundsetup und was bereitet dir in deinem momentanen Lifestyle vielleicht Probleme? Je nachdem nutzen wir auch weitere Tests, wie zum Beispiel einen DNA-Test zur Bestimmung vom zirkadianen Rhythmus, wo man einfach mal schaut, wie ist denn der Tagesrhythmus und Nachtrhythmus von dir? Lebst du vielleicht entgegen deinem Rhythmus? Das geht dann schon in Richtung Lifestyle. Dann nutzen wir natürlich einen Tracker, der wirklich sehr genau mal deinen Lifestyle erfasst und auch mal genau reinschaut, wie gut schläfst du, wie viel bewegst du dich und so weiter. Ja, dann haben wir schon mal Daten und Zahlen. Und dann gehen wir wirklich in die verschiedensten Bereiche rein und nutzen halt eigentlich die Dinge, die ich jetzt als am effektivsten erlebt habe und auch wirklich nur die, um quasi letztendlich dein Umfeld zu optimieren, dass quasi Toxine eliminiert werden, auch im Umfeld, dass dein Umfeld optimiert ist, natürlicher wird. Wir schauen in dein Mindset, also machen quasi so eine wirklich eine Vision auch, wo du quasi von innen raus dann sagst, deshalb will ich mich eigentlich optimieren, weil daran scheitert es bei den meisten, dass sie irgendwas machen, wo sie aber am Ende nicht mehr genau wissen, warum eigentlich, war es vielleicht wirklich nur für ein Beachbody und ist mir das wirklich wert, ist das was, wo mich wirklich motiviert, da Gas zu geben, wahrscheinlich nicht. Wir schauen wirklich rein, was motiviert dich denn und was, und daraus ergibt sich dann automatisch schon ein ganz genialer Pfad, meistens in Richtung Ernährung, Bewegung und Erholung. Und dann wird den Leuten auch wirklich bewusst so, hey, eigentlich, ich gehe früher ins Bett, nicht weil ich ein Langweiler bin, sondern weil ich halt morgen wieder fit sein will, weil wir eigentlich mein Sport und meine Arbeit viel wichtiger sind, wie zum Beispiel Netflix. Also nicht, dass es schlecht ist, kann man gerne mal machen. Aber so in der Mindset-Gebung findet man schon brutal viele Sachen raus. Man löst Blockaden und kommt einfach leicht voran. Und dann braucht man plötzlich auch keine Disziplin mehr. Und das ist ganz spannend. Also ein bisschen Disziplin grundsätzlich nie verkehrt, aber viele Leute boxen sich halt einen Monat lang durch und sind ja sehr diszipliniert, verlieren aber dann den Anschluss mit ihrem Training, mit ihrem Ernährungsplan und so weiter, weil von vornherein gar nicht da war, warum mache ich das eigentlich? Und dann gehen wir quasi zum Schluss noch in so eine individuelle Supplement-Routine und schließen das Ganze quasi ab. Also wir schauen individuell besseres Schlaf, wir erstellen Protokolle für schnelle Entspannung, wo man am Abend einfach schnell runterfährt, weil das ist ganz für ganz viele ein Problem. Ein individueller Trainingsplan für Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit, ein individueller Ernährungsplan, quasi abgestimmt auf DNA und Lifestyle, wo dann wirklich auch einfach umzusetzen ist. Eigentlich nehmen wir mehr raus und packen richtig, richtig viele gute Sachen drauf. Man isst meistens mehr wie vorher. Und ganz zum Schluss kommen dann die Ergänzungen. Und dann ist das eigentlich eine runde Sache. Und dann kann man durch das tolle Tracking, ja, und die Tests, kann man dann auch am Ende wirklich sagen, hey, jetzt habe ich 12 Wochen lang daran richtig gearbeitet, meine Werte haben sich verbessert, jetzt ist man auf der richtigen Richtung. Und dann wird das Ganze halt ein spielerischer Lifestyle und nicht mehr ein Ansatz, den ich machen muss und ein Programm, das ich durchziehen muss mit Gewalt, sondern es wird einfach ein Teil von deinem Leben. Und dann macht es Spaß.
Mega geil. Also das finde ich super. Also ich habe auch damals dann auch in diesem Zeitraum, wo wir dann die Vitalpilze erst entdeckt haben und so weiter, Biohacking ausgetestet, habe ich auch ein kleines Biohacking-Coaching mitgemacht. Und das war nicht ganz so ausgereift vielleicht, wie das, was du gerade erzählt hast. Aber es ist ein unglaublich krasses Invest eigentlich gewesen, weil man das, was man da ja lernt, sein Leben lang macht. Also wenn ich heute werde ich immer noch angeguckt, warum ich diese Blaulichtfilterbrille aufhab oder warum ich bestimmtes Mineralwasser trinke, was schon sehr, sehr mineralhaltig ist und sowas alles. Aber das ist dann praktisch in diesen, ich weiß gar nicht, wie lange das war, 3 oder 6 Monate sogar, also im Gruppencoaching, so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich es praktisch dann automatisch immer weitergemacht habe. Und der Effekt, den man dann sein Leben lang hat, das ist ja exponentiell nach hinten gar nicht zu beziffern, ist also eine ganz, ganz große Empfehlung, sich hier Gas zu geben, weil da gibt's einiges an Potenzial zu entdecken, was da in Menschen schlummert. Und das war für uns auch ein Katalysator auf jeden Fall. Klingt mega gut. Und ich möchte eine Sache noch sagen, das finde ich mega, mega geil in dem Kontext, weil da habe ich es noch nie gehört. Vision und Disziplin. Also es ist 1:1 auch auf Unternehmertum umzumünzen. Man sieht's häufiger, es gibt jetzt viele so E-Commerce-Unternehmen, die irgendwas verkaufen, weil es halt gerade irgendwie nachgefragt ist. Und die existieren dann halt so 1-2 Jahre und dann, das ist auch mal gut gelaufen. Und dann ist aber so ein bisschen, die hätten auch weitermachen können, die Motivation raus. Und es ist beim Unternehmen, denke ich, auch noch sehr, sehr wichtig, weil es dann natürlich auch ums große Zahlen geht, ganz einfach. Und natürlich Gesundheit ist wichtiger, aber das ist halt existenziell in den meisten Fällen. Wenn du eine Vision hast, dann brauchst du eigentlich die Disziplin gar nicht mehr. Und das finde ich einen mega geilen Punkt, weil wir das auch gerade selber merken. Wir haben eine große Vision aufgestellt, mussten uns wirklich die ersten Monate und ja gut, jetzt schon 2 Jahre durchboxen und sehen jetzt aber, dass es wie von selbst in diese Richtung sich einfach weiter bewegt. Wenn du das Menschen geben kannst, für ihre Gesundheit ist das natürlich ein mega Ding, diesen Mindset-Shift, dass man die richtigen Dinge einfach automatisch tut. Und das ist ja dann wie Zähneputzen, man macht es dann halt einfach und wird halt zur krassesten Version von sich selbst. Also das finde ich ein mega geiles Konzept. Und müssen wir fast schon überlegen, ob wir da nochmal mitmachen.
Ja, bitte, immer gerne.
Richtig geil. Deswegen, du machst das nicht nur 1:1. Ich habe jetzt hier auf deiner Website, sehe ich gerade, du machst das auch tatsächlich für ganze Unternehmen so als Workshop. Wie sieht das dann grob aus?
Genau, also das ist dann so, dass man quasi einfach sich einen Tag nimmt oder je nachdem, wie viel Zeit das Unternehmen auch investieren will und dann wirklich so die, sag mal, die wichtigsten Methoden einfach durchgeht. Und dazu zählen zum Beispiel Atmung, bestimmte Reize oder die man sich aussetzen kann, wie zum Beispiel Kälte, aber dann natürlich auch Sachen fürs Büro oder wie kann man sich besser konzentrieren, wie schaut man, dass die Umgebung passt, Luftqualität, Luftmessung machen. Wir schauen mal die Räume überhaupt an und schauen, hey, passt das eigentlich? Kriegen die die Leute genug Sauerstoff, genug Licht? Das wissen viele nicht. Das beeinflusst die Konzentration extrem. Und dann machen wir einfach wirklich die Techniken, dass die Leute, wenn sie am Abend rauslaufen, wissen, wie sie am nächsten Tag eigentlich viel besser mit der unnatürlichen Büroumgebung und dem ganzen Stress, der da einprasselt, umgehen können. Und ja, für Unternehmen ist das Wahnsinn. Ja, die Mitarbeiter sind nicht mehr so gestresst, sie werden glücklicher. Und das wirkt sich natürlich dann auch bottomline fürs Unternehmen aus. Das ist wirklich ganz toll, dass man da immer mehr Unternehmen sieht, die in die Richtung gehen.
Mega krass. Also wenn ihr das gerade hört, schickt das mal euren Chef. Dann kann man auf jeden Fall auch den Arbeitsplatz biohacken sozusagen. Mega spannend. Also wenn wir die ersten Mitarbeiter haben, müssen wir da auch mal gucken, wenn wir irgendwie so ein Bürogebäude haben.
Ja, fix.
Dann kommt muss schon das einmal. Ja. Du musst es durchoptimieren. Also mega cooles Konzept. Also auch ich als kleiner Biohacker, nenne ich es jetzt mal, muss dir sagen, mega spannend, dass wirklich getestet wird, getrackt, dann genau individuell auf den Menschen zugeschnitten das Ganze. Das macht halt in einem Gruppencoaching insofern wenig Sinn, weil halt jeder so seine eigenen Problemchen mit sich bringt. Das heißt, es macht schon Sinn, dass man mal mit dir spricht, ey, ich habe das, das und das. Ist das normal? Wahrscheinlich nicht. Wie wir schon gemerkt haben, wir können immer was machen. Und dann wirklich individuell darauf zuzugehen. War bei mir ja genauso mit dem Darm. Da Zucker wegzulassen, hätte Sinn gemacht. Aber zum Beispiel Protein wegzulassen, hätte da überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Ne? Jetzt gibt's ja da draußen viele, die sagen, vegan ist das alle Heilmittel und so. Das ist dann für manche sicherlich ganz cool, für andere sicherlich nicht. Das heißt, Marco hat hier einen riesigen Erfahrungsschatz, eine große Werkzeugkiste und kann dann so ein ganz individuelles Puzzle zusammensetzen. Deswegen mega Empfehlung hier. Wir verlinken das auch, deine Website, wo man sich das alles mal angucken kann. Und mega cooles Konzept. Vielleicht nochmal so Richtung Ende jetzt. Du nennst dich ja Minimalist Biohacker. Das ist ja auch deine Philosophie. Man könnte schon vermuten, woran es liegt, aber vielleicht gehst du nochmal drauf ein, wie der Name zustande gekommen ist.
Genau, also zustande kam es eigentlich folgendermaßen, als ich mit Biohacking gestartet habe, ist mir halt aufgefallen, wie die Größen des Biohackings so ihren Tag beschreiben. Und der startet dann natürlich erstmal um 6 Uhr mit einem Glas Wasser und wie bei mir, ja, aber dann halt mit einer Stunde Meditation, erstmal Eisbad, Saunarunde, dann kommt ein High-Intensity-Workout, bevor sie sich dann unter ihr Rotlichtpanel legen und nochmal richtig entspannen. Und dann denke ich mir, okay, ungefähr müsste jetzt 10 oder 11 Uhr sein. Das kann ich mir einfach nicht leisten und das will ich mir auch nicht leisten. Meine Priorität ist quasi meine Familie, mein Beruf, ja, meine Arbeit. Und darin will ich eigentlich meine Energie investieren und nicht Biohacking zum Selbstzweck werden lassen. Und das sehe ich halt bei ganz vielen, die halt in dem Bereich auch Influencer sind oder auch tätig sind. Natürlich können die das machen, weil die Posts und so weiter sind ja denen ihr Business. Ja, also das heißt, Biohacking ist ihr Business und das ist bei mir eben nicht so. Ja, ich habe auch neben meinem Biohacking-Geschäft quasi noch einen Job, ja, den ich ausführe. Und das heißt, ich mache Biohacking, um fit zu werden, genauso wie eigentlich alle Menschen da draußen. Und da ist mir schnell aufgefallen, einfach dieses viel, viel mehr bringt mehr, das funktioniert überhaupt nicht. Also es geht wirklich darum, Dinge zu eliminieren, zu schauen, was funktioniert für mich und es dann wirklich simpel zu halten und auch wirklich zeitlich simpel zu halten. Und das ist einfach eigentlich der Ansatz des Minimalismus. Ja, da gibt es auch ein paar ganz tolle Bücher, wie zum Beispiel Essentialism, kann ich nur empfehlen, wo einfach genau diesen Ansatz beschreibt. Also man experimentiert und das mache ich auch wahnsinnig gerne. Deshalb sagen auch viele Leute immer, du bist ja gar nicht minimalistisch. Ja, aber an sich ist so, ich experimentiere, ich probiere das aus und ich merke dann, wenn es funktioniert und es wirklich so viel Return on Investment bringt, dann kommt es in meine Routine, wenn nicht, ist es weg. Und klar experimentiere ich, weil das wiederum halt mein Job ist als Minimalist Biohacker, aber im Ansatz kommen wirklich nur die Dinge, die so richtig viel Nutzen stiften und der Rest taucht da einfach nicht auf. Und das sind halt eben die Jahre des Probierens und Durchscheiterns und das wird auch nicht aufhören, weil es kommen immer neue Sachen, aber am Ende ist so, man erreicht mit den 20% der Methoden locker 80% der Ergebnisse und für die meisten Leute, wenn sie nicht Top-Athleten sind, die wirklich die letzte Spitze noch rauskitzeln müssen, ist das mehr als genug, um ein wirklich geniales Leben zu führen.
Ja, also ich denke auch, Pareto-Prinzip ist hier ganz wichtig. Und das versuchen wir auch immer so ein bisschen darzustellen, diese Workshops, die wir da machen. Was sind jetzt so 5 Sachen, die man mal einhalten kann, wo man wirklich einen Effekt spürt? Und ich glaube, du hast es da gemeistert oder es ist dein Credo auch. da die Sachen zu finden, die wirklich einen Effekt haben. Das finde ich auch mega gut, weil ich kann mich noch erinnern, Tim Ferriss hatte auch mal seine Morgenroutine gepostet. Und das sind, glaube ich, 1,5 Stunden oder 2 Stunden mit Meditation und Eisbad und was weiß ich nicht alles und Dankbarkeit und Journaling. Und da haben halt ganz, ganz viele drunter kommentiert. Ja, und Menschen, die arbeiten, die sollen kein Biohacking machen oder die, also der ist ja auch völlig realitätsfremd, kann ich mir auch vorstellen, wenn du 20 Jahre irgendwie ein Top-Autor bist, der von Büchern lebt, von Workshops und völlig abgespacete Sachen im Silicon Valley macht, dann verliert man auch die Verbindung zum normalen Menschen irgendwo. Das finde ich völlig normal und der soll das auch machen. Das soll die ganz großen Profis da irgendwie biohacken. Deswegen ist dein Ansatz mega cool, dass man eben wirklich das in den Alltag integriert. Das war ja auch unser Ansinnen mit den Produkten, die einfach sind, wirksam und eben die Sachen beinhalten, die wirklich funktionieren und den ganzen anderen Quatsch eben nicht. Deswegen haben wir da eine große Gemeinsamkeit und bist praktisch ein Biohacker aus dem Leben, wenn man das so sagen könnte, oder?
Genau, absolut. Und das Ding ist halt, der Tim Ferriss ist ja ganz toll, der hat ja was geschafft, was viele nicht schaffen. Er kann sich sein Leben frei gestalten. Aber sobald mal ein Neugeborenes da ist, dann weiß jeder, okay, jetzt wird's anders. Jetzt ist Schluss mit der 1,5 Stunden Morgenmeditation und Eisbad. Und das Ding ist halt, das muss es auch nicht. Also es kann wirklich komprimiert werden. Es kann auf eine halbe Stunde pro Tag komprimiert werden, sage ich immer. Und du hast trotzdem geniale Effekte. Und es darf halt einfach niemand abschrecken, damit zu starten.
Ja, mega cool. Also sehr, sehr schönes Konzept. Minimalist Biohacker, auch cooler Content auf Instagram. Wir verlinken das alles mal hinten drinne.
Vielen Dank.
Ich glaube, wir haben jetzt sehr, sehr viel kennengelernt, Tools, die man so, es gibt, man könnte sicherlich jetzt stundenlang noch über die ganzen Sachen reden, aber ich glaube, es war ganz wichtig zu sehen, wer du bist, warum du das machst. Die Story ist auch der Hammer. Also du hast wirklich ein eigenes Problem gehabt. Ganz krassen Moment, der dich dann dazu gebracht hat, die Handbremse zu ziehen. Das war also auch sehr spannend, wusste ich auch nicht zum Beispiel. Und hast daraus jetzt ein Konzept entwickelt, was ganz vielen Menschen helfen kann und hilft. Und unsere Empfehlung ganz klar, hier mal auf die Website zu gucken bei Marco und da mal zu schauen, ob man sich nicht auch selbst optimieren kann. Wir selbst haben es auch gemacht damals, wo wir angefangen haben. Und das ist eine ganz klare Empfehlung. Das sind Sachen, die jeder in seinen Alltag integrieren sollte, weil die, wir haben es auch gehört, das hast du vorhin gesagt, die Anforderungen und die Toxine etc. in der Umwelt immer, immer mehr werden. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Deswegen sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst und deine Sachen vorgestellt hast, deine Story geteilt hast. Und ich würde dir jetzt einfach noch das Schlusswort geben. Gibt es noch irgendeine Sache, die du allen Menschen mitgeben möchtest? Dann hau sie jetzt raus.
Hoher Druck. Also erstmal vielen Dank, dass ich da sein konnte. Freut mich wirklich riesig. Freut mich immer, mich mit anderen auszutauschen, die in dieselbe Richtung streben und auch dafür sorgen wollen, dass die Leute halt gesünder, fitter und energiegeladener sind. Und generell, wenn ich allen Menschen quasi halt was sagen könnte, ist einfach, akzeptiert nicht den Status quo, wenn ihr nicht schon das Leben leben könnt, das ihr halt wollt. Ja, oft hängt es in einer körperlichen Sache und da kann man immer selbst was machen. Das muss man einfach selber in die Hand nehmen. Die Gesundheit, die eigene Gesundheit ist viel zu wichtig, um sie immer den anderen zu überlassen. Deshalb mein Appell, das ist alles keine Raketenwissenschaft, das kann man alles lernen. Übernehmt die Kontrolle darüber, wie ihr euch fühlt und wie es euch geht und hört nicht auf, danach zu bohren, bis ihr da seid, wo ihr hin wollt.
Mega cooles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Marco, dass du da warst. Ciao.
Ciao, danke.
Vielen, vielen Dank für das Hören oder Sehen des Powerful Nature Podcasts. Das freut uns wirklich sehr, deswegen möchten wir dir was schenken. Wir haben dir hier unten in den Shownotes ein kostenloses E-Book verlinkt. Und zwar kannst du dort alles darüber lesen, was die 4 größten Vitalpilze der Welt alles so können, wo die herkommen und ein bisschen was auch zu unserer Story. Also unten klicken und dann ein kostenloses E-Book abstauben. Wir freuen uns natürlich riesig über jede Form von Bewertung, Kommentar, Like, Abo oder wie auch immer man das nennt. All das kannst du bitte da tun, wo du das entweder hörst oder auf YouTube, wo du es siehst. Da kannst du nämlich auch kommentieren. Also schreib uns einen lieben Kommentar, wie du die Episode gefunden hast oder wenn du neue Anregungen hast. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.